Hallo Josh.
Hallo Christian.
Wie ist es?
Es wird gut.
Endlich. Da wächst etwas Neues heran.
Ja. Lecco mio. Endlich geht es los.
So. Es gibt Announcement über Announcement. Täglich 16 Uhr findet ein Announcement statt, beziehungsweise ein Signing-Announcement. Und wir sind jetzt haben wir eine Woche hinter uns. Das heißt, wir haben ein bisschen was aufzuholen.
Wir haben ein paar Namen zu nennen und über ein paar Spieler zu sprechen. Und was ich gut finde, ist jetzt auch, dass wirklich alle Spieler vorgestellt werden sollen. Also bis Mitte Februar sollen alle Spieler vorgestellt werden. Das war ja auch so das Problem der letzten Jahre, dass man gar nicht so das Team kennenlernt oder kannte, weil dann doch nur die neuen Signings vielleicht mal announced wurden oder ein paar größere Namen. Ansonsten war es ja recht ruhig. Also wer ist dann noch mit dem Team? Wer ist vielleicht raus? Das wusste man nicht. Und jetzt denkt man sich, geil, machen wir ein bisschen mehr PR und finde ich auch gut.
Ja, finde ich auch gut. Auch diese Regelmäßigkeit finde ich gut. Da kann man sich drauf verlassen. Ich habe schon einige gehört, die sagen, oh, diese 16 Uhr Announcements, ich bin schon ganz hibbelig. Und ich muss auch sagen, also ich gucke dann auch immer, gucke ich auf Uhr, oh, 16:30, da muss man schnell reingucken, was da, wer da announced wurde. Ja, klasse. Also das Team formt sich so langsam. Wir hatten ja schon letzte Woche ein bisschen durchgegangen, wer da schon ist. Da hat er angefangen mit unserer 77. Mit dem Sven Breidenbach und ging dann über Haaland, den wir schon hatten, und die Bekannten eigentlich, die Bekanntenverlängerung. Und dann kam aber auch letzte Woche der Spielmacher.
Der Spielmacher, the number one, wie es so schön heißt.
Hat er eigentlich die Nummer eins?
Er hat die Nummer eins.
Ah.
Also auch da die Nummer eins. Mal gucken, wie er dann performt als number one. Aber ja, es wurde ein Quarterback announced, bekannt gegeben, wer jetzt dann in der kommenden Saison die Rhinefire Offense anführen wird.
Ja, Kenji Bahar heißt er. Kenji Bahar. Es ist kein unbeschriebenes Blatt, so mag ich das gar nicht sagen. Es ist aber auch nicht der große Name von einem großen Team, den man sich da irgendwo vielleicht heimlich erhofft hatte. Aber wir müssen ja realistisch bleiben. Große Namen kosten auch viel Geld. Und Kenji Bahar, ja, wo kommt er her?
Aus Baltimore.
Ja.
Er ist ein gebürtiger Baltimoraner. Ich weiß gar nicht, wie heißen die Jungs aus Baltimore? Gibt's da was? Wahrscheinlich nicht, keine Ahnung.
Keine Ahnung. Ravens.
Die Ravens, mittlerweile Ravens. Ja, er kommt aus Baltimore und hatte da von Anfang an ein bisschen Football gespielt, muss man ja sagen. Mhm. Und auch jetzt nicht schlecht. Er hat später an der Monmouth University, das ist ein D1, also das ist die höchste Spielklasse für Colleges gespielt. Mhm. Also da muss man auch schon ein bisschen was drauf haben, um da spielen zu können. Und ist da auch in seiner Zeit mit 9.642 Yards und 70 Touchdown der All-Time-Leader geworden. Mhm. Und in seiner Zeit auch diverse Player of the Years bekommen. Also sowohl in einem Jahr war er Big South, das ist ja die die große Süden. Da, wo die auch eine recht starke Liga ist es, die Big South. Das ist also die Zusammensetzung ähnlich wie die AFC, NFC, was die NFL angeht. Habt auch die College, D1, haben verschiedene Gruppen, wo dann gespielt wird. Und die Big South ist halt dann eine.
Ist auch eine der höherklassigen. Da gibt es immer diese Minor, Minor Leagues sind es ja gar nicht, aber die etwas weniger bekannten Colleges, die dann da spielen. Ja. Und die Big South ist eben eine der höheren Ligen, sag ich mal, oder besserklassigen, wenn man das so nennen darf. Und er hat einen zuletzt auch unter Vertrag gestanden, tatsächlich bei den Ravens. Hat da in der Preseason, hat er, glaube ich, gespielt mal. Also kein Unerfahrener auf dem Feld, aber nicht ganz so agil.
Ja, das ist, also wenn man sich die Stats anguckt, er hat einen starken Arm. Also ist man durch die Bank weg, kann man schon sehen, dass er ordentlich Yards gemacht hat. Und aber er ist nicht so flexibel, was das Laufspiel angeht. Also in seinen Stats her, wenn er mal läuft, das nicht häufig vorkommt, dann schafft er ungefähr 3 Yards. Reicht manchmal, aber er ist halt nicht so flexibel wie manch anderer Quarterback. Wenn man jetzt mal in letzte Saison guckt, was auch die anderen ELF, EFA-Teams hatten, da sind ja schon sehr agile Quarterbacks gewesen, die auch mal selber gelaufen sind, einen First Down geholt haben, vielleicht mal ein bisschen länger gelaufen sind. Da muss man sich natürlich von gewöhnen, dass er es nicht hat.
Ist dann die Frage, macht das nicht gerne? Einige fühlen sich ja wirklich unwohl dabei und sind aber eben aus der Pocket heraus irre stark. Bestes Beispiel, wir sprechen aus eigener Erfahrung, Jadrian Clark, auch kein guter Läufer, der wirklich nur läuft, wenn es wirklich sein muss. Ja, lebt aber letztendlich von seiner Protection in der Pocket. Aber ich sag mal so, wenn du eine gesunde Offense-Line hast, dann und du da aus der Pocket deine Pässe, deine präzisen Pässe anbringst und das Spielgeschehen gut einschätzen kannst und die Defense liest, ja gut, warum nicht? Ist also, es gibt ja zwei Arten von Quarterbacks. Es gibt einmal diese super agilen und es gibt eben die in der Pocket stehen. Das siehst du in der NFL auch.
Tom Brady war genauso.
Tom Brady, bestes Beispiel.
Aaron Rodgers, also der ist ja froh, wenn er sich gar nicht bewegen muss.
So, ne? Und du hast halt von den ganz Großen, auch jetzt, wenn du guckst, wer noch drin ist, in Matthew Stafford zum Beispiel, das ist auch kein großer Läufer. Ne? Das ist auch eher der, der die Bälle von hinten raus verteilt. Also von daher, gar nicht.
Du musst halt auch die passenden Receiver, das haben wir natürlich mit dem Harlan Kofi, haben wir natürlich dann auch einen, sag ich mal, jetzt nicht schlechten Wide Receiver, der da ein bisschen was fangen kann. Aber du brauchst natürlich auch dementsprechend auf der Breite, also bringt da nicht ein Wide Receiver was, sondern du musst halt auch diverse haben, damit er auch diverse Targets hat. Und die müssen dann auch performen, weil wenn der dann zwar seine 20, 30 Yards wirft, musst du auch einen haben, der das Ding fangen kann.
Ja.
Weil sonst bringt das nämlich auch nichts, weil dann verlierst du auch in der Offense als Spiel, weil du einfach, du bist nicht agil genug, du machst keine eigenen First Downs und dann fängst du an, ja scheiße, was machst du dann? Versuchst du über ein Running Spiel zu laufen, haben wir auch festgestellt, das ist auch nicht so das Wahre, wenn du nicht Glenn Tonga heißt. Von daher brauchst du schon die passenden Empfänger für ihn, damit er auch performen kann.
Ja, also was wir uns abschminken können, nächste Saison wird Designed Play für den Quarterback-Run sein. Das wird es nicht geben.
Ja.
Ganz im Gegenteil. Vielleicht werden wir aber ein paar schöne Screen-Pässe sehen, mal kurze Pässe, vielleicht mal auf ein Tight End. Das könnte natürlich sein. Aber wir haben ja noch keinen Offensive-Coordinator. Das müssen wir erst mal gucken. Wie wir da aufgestellt sein werden. Aber grundsätzlich, du hast es schon gesagt, dann kommt es auch viel aufs Play-Calling an. Das wird natürlich designed. Ja, jetzt muss man natürlich gucken, kriege ich einen Offensive-Coordinator, der auf die Art von Quarterback auch zugeschnitten ist, weil auch das muss ja stimmig sein, weil einer, der einen rennenden Quarterback die ganze Zeit gecoacht hat, der hat ein ganz anderes Play-Scheme als einer, der da aus der Pocket rausmacht. Also von daher, wir dürfen da gespannt sein, es gibt genug Möglichkeiten und das ist nur weil wir einen Quarterback haben, der nicht selber läuft, heißt das nun lange nicht, dass er ein schlechter Quarterback ist. Wir haben ja letzte Saison, haben wir ja nun auch einen Chad Jeffries gehabt, wo es vorher hieß, der macht viel mit den Beinen, hat er ja auch getan in seiner Zeit in München. Bei uns allerdings nicht, weil er auch keine Möglichkeit hatte zu entkommen.
Ne? Das ist halt auch das Thema. Ne? Also gerade wenn du so ein Pocket-Passer bist, du brauchst halt auch eine vernünftige O-Line da vor dir, weil sonst hast du ein Problem. Ne? Ja. Du bist nicht so agil, du kommst nicht raus, wenn mal wirklich passiert. Und dann musst du wirklich eine bockstarke O-Line stellen, die dir auch die Zeit gibt, dass du mal die Sekunde warten kannst, um dir den Pass zu holen. Das haben wir ja letztes Jahr auch angesprochen. Das ist der Unterschied so ein bisschen war, was von den Munich Ravens vorher war zu uns, dass wirklich Chad Jeffries da einfach keine Zeit hat, weil unsere O-Line letztes Jahr bescheiden war, was die Stabilität anging.
Absolut bescheiden. Aber dann kommen wir da doch mal zu. Wir haben ja noch ein Signing, was uns die Woche erreicht hat. O-Line haben wir ja bis jetzt Sven Breidenbach mit der Nummer 77, erfahrener. Und nun ereilt uns die Meldung, noch ein O-Liner. Tobias Braun.
Ja, auch ein nicht unbekannter Name in der Football-Szene. Mhm. Ist letztes Jahr auch mit den Stuttgart Search Meister geworden in der ELF. Aber auch in Amerika nicht unbekannt. Hat da ein Highschool-Jahr gemacht in Texas oder Connecticut und ist danach, wurde er von diversen Universitäten oder Colleges angeschrieben bzw. gescoutet. Und hat dann bei den Ole Miss Rebels auch ein College, was so ein, zwei Jahre Erfahrung hat.
Ole Miss?
Ist, glaube ich, eine der ältesten Colleges, denen es gibt, die auch schon diverse guten Spieler ausgebracht
haben. Und auch sehr erfolgreich in der Footballer-Ausbildung. Dieses Jahr, ich meine, die Ole Miss war im Halbfinale. Ne? Also jetzt im Finale haben wir ja, ich meine, die haben im Halbfinale gegen Miami verloren. wenn ich das richtig, jetzt bin ich nicht ganz drin beim College, aber ich meine, die sind auch dieses Jahr wirklich weit gekommen, die Ole Miss. Also von daher, ja, ein großer Herr, der auch in Deutschland nun sehr erfolgreich war letztes Jahr mit den Stuttgart Search. Ja, also ist ein Meister, der nun bei Ryan Fire unter Vertrag steht und neben Sven Breidenbach in der O-Line steht. Also von daher schon mal zwei Säulen definitiv in der O-Line. Und man muss auch sagen, Tobias Braun ist noch ein recht jüngerer Jahrgang. Und ich glaube, dass der sich da mit dem Sven zusammen, glaube ich, super ergänzt.
Ich habe gerade mal ja spontan geguckt, die Ole Miss First Season 1893. Sie sind jetzt im 133 Jahre Football gibt es da. Also, krass. Das ist wirklich eine Universität in Mississippi, die man immer kennt, wenn man sich ein bisschen mit dem Football auseinandersetzt. Und wie gesagt, da sind diverse MVPs und Startings rausgekommen. Ich guck mal eben, ob ich hier ein paar Spieler hier Hall of Fame, gucken wir da mal. Wen haben wir denn hier? Unter anderem Archie Manning, Quarterback, den kennt man doch auch. Ja.
Der Archie, guck mal.
Ja, das ist hier.
Ja, also da ist auf jeden Fall von seiner Ausbildung her muss sich der Tobias da hinter keinem verstecken. Ganz im Gegenteil, hinter dem kann man sich verstecken. Finde ich schon mal ganz gut, dass wir
Eli Manning auch. Die Mannings sind ja auch immer zusammen. Eli Manning ist dann 2004 da von der Ole Miss gekommen. Patrick Willis, also Michael Ower, da gibt ja einen Film. Ower ist ja auch
von Ole Miss.
Genau, The Blind Side, der dann zu den Ravens gegangen ist. Also da sind wirklich Namen. Jackson Dart, aktuell, letztes Jahr gekommen. Walter Knowlton von den Cardinals ist auch da. Also die Ole Miss ist wirklich eine sehr bekannte Universität in Amerika. Und wenn man da seine Ausbildung hat, genossen, dann muss man sagen, dann muss man es auch können.
Hat auf jeden Fall gutes Training genossen, eine sehr gute Ausbildung bekommen und ready to perform.
Ja, da bin ich echt gespannt. Wie gesagt, bei den Stuttgart Search hat er auch hat er auch performt. Also von daher, da gehe ich davon aus, die beiden mit ein bisschen Breitbach daneben, das wird schon schön.
Ja. Und wir haben ja auch gleich noch einen für die O-Line. Wir gehen aber mal der Reihenfolge nach der Signings. Wir hatten das ja schon vermutet, nachdem wir unsere Weihnachtsgrüße hier präsentiert haben. Wir haben uns ja ein paar bekommen und wir haben ja auch Weihnachtsgrüße aus Panama bekommen.
Als du gedacht hast, es wäre ein Scam wegen deiner.
Genau. Den ich Gott sei Dank nicht gelöscht habe, sondern der liebe Jonathan Scott hat uns Weihnachtsgrüße und also euch, uns als Fire Family, übersendet. Und da konnte man schon so ein bisschen raushören. Da konnte man schon vermuten, dass er wiederkommt,
ja, sagen wir mal so. Von der Wortwahl her war eigentlich schon so, ja, das klingt jetzt nicht nach Abschied. Also ja. Von daher muss man ehrlich sagen, war eigentlich zu erwarten. Was natürlich jetzt keiner erwartet hat, dass er nicht alleine aus Panama zurückkommt.
Ja.
War er vielleicht zu Hause daheim, um ein bisschen Werbung zu machen?
Ah, oder man hat sich da schon zusammengetan und hat da ausbaldowert, was man so bei Ryan Fire tun kann. Denn der liebe Jonathan hat einen Bruder.
Ja.
Der heißt
Deshaun.
Ja. Deshaun Scott. Auch Footballspieler in Mexiko. Seines Zeichens Wide Receiver.
Auch interessant, ne? Du hast einen Bruder mit Jonathan Scott, der auch körperlich, sag ich mal, ja, andere mal in Schatten stellt. Ne? Also er ist ja ordentlich trainiert, das haben wir auch schon festgestellt. Trotzdem durch seine Flag-Football-Vergangenheit natürlich sehr agil, was mir letztes Jahr natürlich eine Freude gebracht hat.
Ja.
Ich bin immer noch ein Riesenfan von Jonathan Scott, also ja. Das, was er performt hat, auch im Halbfinale, in den Finalspielen. Finalspielen, sage ich ja schon, in den Playoff-Spielen. Ja. Der ist halt einfach eine Maschine. So, und wenn jetzt da sein kleiner Bruder, glaube ich, ist, wenn er den jetzt mitbringt und der auch so performt auf seiner Position als Wide Receiver, dann wird es natürlich interessant. Ne? Also dann spielst du entweder auf Scott oder spielst auf Scott.
Ja.
Ne? Also es ist das Schöne, also du hast jetzt einen, wo du den Ball übergeben kannst und wenn der, was machen wir anders, erst wenn der kommt, der Pass, weil ist ja ein starker Passer, also von daher kommt erst der Pass auf Scott und wenn der Pass auf Scott nicht funktioniert, dann läuft halt Scott.
Oder er hat beide zur Auswahl, weil wir wissen ja, dass Jonathan Scott auch ein guter Passempfänger ist, ja. Auch war bei uns, also ne, wenn er da mal kurz nach außen läuft und dann so quasi der Notnagel immer, der Running Back, der nach außen läuft für den kurzen Pass, das hat er ja auch super gemacht, da hat er ja auch irrsinnig viele Yards after Catch noch rausgeholt. Ja. Und dann hättest du einen Scott, der für den Scott blockt, ja, oder ein Pump-Fake auf Scott und dann doch ein Pass auf Scott.
Also, wir müssen uns auch ein paar Wortwitze überlegen, ne? Also, wie das mit den Scotts machen.
Wird schön.
Nein, aber das ist schön. Also, wie gesagt, du hast gesagt, Universidad del Val de México, also hat in Mexiko angefangen zu spielen. Da hat er 791 Yards bei 57 Pässen gehabt, 11 Touchdowns, also da auch ordentliche Stats. Interessant ist, dass er an derselben Uni war, beziehungsweise ist dieselbe Uni, wo auch dann Stuber Mosquera, den wir letzte Woche vorgestellt haben, auch da. Also auch da ist schon eine Verbindung da zum Thema Ryan Fire.
Macht man doch das Werbung außerhalb.
Das ist doch schön, ne? Es ist ja dann auch wieder, er wird ja dann als E-Sport laufen, ne?
Ja, ist es ein E-Sport? Weil Mexiko war ja eigentlich A-Sport, ne? Wenn man in Mexiko seine Karriere angefangen hat, dann zählte Mexiko, also letztes Jahr war es so, als Mexiko als A-Sport zählt.
Das ist ja das Problem, dass man nicht weiß, wie die Regeln sind, ja, bei der AfD. Da warten ja noch alle drauf,
ja, also wir haben schon ein bisschen was bekommen von der AFLE, aber nicht, was diese speziellen Regeln angeht. Man hat nur gesagt, dass die angelehnt sind an die ELF-Regeln. Aber ob sie nun wirklich hundertprozentig 1:1 übernommen wurden, wissen wir noch nicht. Aber deswegen interessant, mal gucken, ob er nun als A- oder E-Spot gilt.
Ja, egal, was er sein wird. Man muss natürlich dann schauen, wenn er ein A-Spot ist, dann werden sie ja nicht zusammenspielen. Wobei, ich weiß.
Ja, doch. Der
Jonathan ist als E gelistet.
Der hat nämlich seine Karriere tatsächlich in Panama auch begonnen, aber jedenfalls nicht in Mexiko und auch nicht in den USA. Also er ist ein E-Spot.
Also dann können sie ja doch zusammenspielen.
Sie könnten.
Weil das ist ja das Problem. Jetzt hast du dann einen A-Spot, hast du einen Quarterback, du hast einen A-Spot, einen Wide Receiver und dann wäre ja schlecht, wenn du den Johnson nicht drin hast.
Wenn die Regeln denn gleich sind.
Mal schauen, was da kommt. Nee.
Wissen wir nicht.
Nein, von daher bin ich echt gespannt mit den beiden. Ich finde es gut, dass man auch auf der Seite mal ein bisschen was schaut und auch den Familien eine Chance gibt. Also wie gesagt, wenn er so performen wird, dann werden wir Spaß haben mit den Scots.
Auf jeden Fall. Ich bin mal gespannt, wie sie so gemeinsam agieren. Werden wir vielleicht auch noch das ein oder andere lustige Social-Media-Video zusehen. Ja. Da bin ich mir ziemlich sicher, wenn die beiden hier in Deutschland sind und zusammen trainieren und ein bisschen Spökes machen. Also da freue ich mich drauf.
Das ist echt. Also die beiden muss man auf dem Schirm haben.
Ja. So, und als Nächster.
Oh. Ja. Ein Abkömmling, muss man ja sagen. Das ist ein herber Verlust letzte Saison gewesen, der auch Publikumsliebling war.
Ja.
Und keiner konnte so recht den Abschied verstehen, warum er damals letztes Jahr gegangen ist.
Ja, er ist ja wohl seinem Coach gefolgt. Ne?
Das war so die Meinung, dass er ein sehr guter Folger von Andrew Weidinger war oder ist und deswegen eher nach Madrid gegangen ist. Jetzt haben wir ja darüber gesprochen, Andrew Weidinger ist nicht mehr als Coach unterwegs, sondern als Kommentator im Fernsehen.
Was hält ihn dann noch in Madrid?
Warum sollte er in Madrid bleiben? Und Mr. Eligible is back on track.
Um mit den Worten von Malte zu sprechen, Number 78 is eligible. Es ist Yazir Raji, Offensive Liner. So, da ist der Nächste für die Offensive Line.
Und man muss ja auch dazu sagen, er hat ja nicht nur in Madrid, sondern auch die Jahre davor bei uns eine ordentliche Performance gebracht. Und das ist auch wieder eine Person, die Offense und den Quarterback Zeit bringt. Weil es war in den letzten Jahren immer so, da wo er auch war, er hat performt ohne Ende, hat auch mal ab und zu den Ball bekommen. Das ist ja das Schöne an einem Mr. Eligible, dass er, wenn er angemeldet ist, dann auch den Ball bekommen darf, was ein O-Liner normalerweise nicht darf. Aber wenn was passiert, dann steht er halt da und hält dem Quarterback den Rücken frei, beziehungsweise die Brust frei, dass da keiner entgegenkommt.
Ja, auch eine Sache des Eligible, sieht man jetzt ja auch in der NFL immer wieder, wer darauf achtet, ist einmal klar, da war dann den Ball fangen. Also ist ein legaler Passempfänger, was die O-Line ja eigentlich nicht ist. Und er darf auch weiter das Feld runterlaufen und blocken. Ja. So, und er ist nicht nur einer, der halten kann, also der hoffentlich kein Holding produziert, ne? Aber also der die D-Line auf Abstand zum Quarterback hält, der kann auch schieben und produziert dadurch die Lücken für zum Beispiel einen Herrn Scott. Davor das Jahr, wissen wir, hat er unseren anderen Running Back, den anderen Abkömmling, immer das A-Gap oder das B-Gap freigeschaufelt. Das ist echt eine Waffe, also eine offensive Waffe. Und jetzt haben wir da Sven Breidenbach. Wir haben Yazir Raji und wir haben Tobias Braun. Da hast du schon drei der vier zentralen Linemen richtig geil besetzt.
Ja, und da muss man ehrlich sagen, das macht dann auch Bock, als Quarterback, wenn du dann so eine Mannschaft da vor dir hast, dann zu spielen. Weil du weißt, du musst dir keine Sorgen machen, dass da einer kommt, weil die Jungs werden dir schon den Rücken oder die Brust frei halten.
Ja.
Und du kannst das Feld scannen, was wichtig ist als Pocket-Passer, dass du wirklich das Feld scannen kannst, genug Zeit dafür hast, um dann das Ding halt mal über 30, 40 Jahre zu ballern.
Ja, jetzt habe ich 3 der 4 zentralen Linemen. Also da nehme ich den Center jetzt mal raus. Der Center steht in der Mitte und die anderen beiden stehen daneben. So, also einen Center haben wir noch nicht.
Ja.
Da sind wir noch gespannt. Und ein Lineman fehlt dann auch noch, zumindest für die erste Garde. Wir sind sehr, sehr gespannt. Aber ich bin jetzt schon hellauf begeistert. Also, es klingt nach einem Plan.
Da muss man ehrlich sagen, was da bis jetzt announced wurde, spricht echt für sich. Das spricht natürlich auch für das Backoffice. Also ja. Christoph Lörks und Rod Dagdelen, die dann beide jetzt halt quasi den Job intus haben, die müssen natürlich auch oder mussten natürlich auch Überzeugungsarbeit leisten. Es ist ja nicht so, wir haben ja darüber gesprochen, wenn du keine Liga hast oder noch nicht so klar ist, ob du spielst oder nicht spielst, dann musst du den Jungs auch was bieten, dass sie auch sagen, ja, ich komme schon oder ich bleibe oder gehe nicht in die GFL zurück. Von daher ist es schon das richtige Zeichen, was man jetzt so announced hat an Spielern. Das kann halt schon eine ordentliche Saison werden.
Ja, und jetzt muss ich immer noch mal zu Yajir Raji. Kommt ja nun von Madrid. Madrid bekannterweise ja nicht in der AFLE, sondern noch Mitglied der EFA, die ja eine eigene Miniliga machen möchte. Können wir ja gleich noch was zu sagen. Ist das vielleicht auch so ein kleiner Ausverkauf? Weil Madrid hat auch den Triple Crown-Träger, Herrn Cruickshank, diese Woche verloren. Der geht in die UFL, also der ist gar nicht mehr in Europa tätig.
Ah. Muss man auch schauen, wie Madrid damit wirklich nächstes Jahr performt in der EFA-Miniliga. Du sagst es, ne? Es ist Ausverkauf. Klar, bist du natürlich gefragt, ne? Als Triple Crown-Träger in Europa, dann bist du gefragt in Kanada und in Amerika. Natürlich, warum sollte er den Schritt nicht gehen? Also das ist,
keine
das macht Sinn, als in der Position für Madrid ist natürlich ein herber Verlust. Ne? Also damit so einen Spieler zu verlieren, jetzt mit Yajir Raji noch einen Spieler zu verlieren.
Schon mal zwei Stützen in der Offense, also zwei Leistungsträger der Offense, sind schon mal weg.
Ja.
Der Quarterback ist auch weg,
von daher fängst du in Madrid auch wieder fast bei Null an.
Das ist auch ein Rebuild, keine Frage. Ja. Also wenn du einen Lineman verlierst und du verlierst deinen Quarterback und deinen Triple Crown Receiver, dann musst du schon wieder neu anfangen quasi. Das ist gar nicht einfach. Man darf gespannt sein. Aber schön, dass wir Nutznießer davon sind. Es scheint ihm ja dann hier doch gefallen zu haben. Lag es nicht nur
also an Andrew. Also für uns Fans ist natürlich sehr schön, ihn wieder dabei zu haben. Für die Sideline haben ja auch alle Spieler gesagt, ne, er ist einfach ein Man of the Team. Ne? Also er ist ja die Spaßkanone, motiviert da alle drumherum. Also er ist schon ein wichtiger Pfeiler für so ein Team und auch für die Fans. Und wir können froh sein, dass wir jetzt wieder nächste Saison mehr auf ihn setzen können.
Und die Shirts können wieder rausgeholt werden. Es gab das ja T-Shirts mit Mr. Eligible drauf. Ne? Die könnt ihr wieder auspacken. Nicht
einmal
einmotten.
Einmal entstauben,
einmal durch die Waschmaschine vielleicht, wenn es kein Unglück bringt. Und dann kann das wieder getragen werden. Ich bin mir sicher, er wird auch dieses Jahr die 78 wieder haben.
Ja.
So, aber es werden nicht nur Spieler announced.
Das ist auch das Interessante, wo viele auch dann gedacht haben, komisch. Jetzt kommt kein Spieler und dachten, ja, was passiert denn jetzt? Es werden auch noch die Coaches vorgestellt, beziehungsweise dann auch, wer drumherum ist. Und da war mein erstes Gefühl auch so, weil der Posting, von dem wir jetzt sprechen, der kam am selben Tag, wo auch ein Spieler announced wurde. Kam aber um 12 oder sowas wurde announced. Und es lief aber immer noch, zumindest auf Instagram oder Facebook, der Reel mit dem Countdown weiter. Und da hatte ich auch dem Arbeitskollegen geschrieben, so, hat da wieder die Social-Media-Abteilung Bock missgeschossen.
Nein,
und
da kam
einen zu früh announced. Aber nee, falsch gedacht. Denn der Spieler kam dann trotzdem um 16 Uhr. Man gibt trotzdem dem Staff und dem Coaching-Staff die Chance, sich zu zeigen. Und man lernt sie kennen. Gut, die Person, die jetzt dann noch announced wurde, ist jetzt kein Unbekannter.
Korrekt.
Also von daher auch ein langer Weggefährte mit Mario Schulz. Der ist jetzt bekannt gegeben worden als Director of Operation and Logistik.
Ja.
Ja, was ist denn das? Denken sich jetzt alle. Ja, was macht der denn? Er hat dasselbe, was er die letzten Jahre auch schon gemacht hat, nur jetzt hat er den offiziellen Titel dafür.
Ja.
Er kümmert sich halt darum, dass beim Training und bei Spieltagen alles vorhanden ist, dass alles vor Ort ist, alles an richtiger Stelle ist, dass man wirklich trainieren und spielen kann. Also deswegen, das ist wirklich eine Person der letzten Jahre, der Ryan Fire sehr viel zu verdanken hat, dass er wirklich den Job da gemacht hat, neben seinem Coaching. Er hat die Wide Receiver und das Special Team gecoacht. Jetzt schreiben natürlich viele, er ist jetzt nur announced worden als President oder Director of Operation and Logistik.
Nicht als Coach.
Nicht als Coach. Bleibt er als Coach? Geht er weg als Coach? Macht er nur noch das Logistische dahinter rum? Weiß man jetzt noch nicht. Ich glaube, weil er es die letzten Jahre auch schon in Doppelposition gemacht hat, dass er es auch weitermachen wird. Die Frage
könnte ich mir auch vorstellen.
Macht das, kommt da irgendwie vielleicht noch, hat der Head Coach irgendwen mitgebracht oder irgendwelche Namen? Das ist natürlich eine andere Geschichte, wenn er einen Coaching-Staff mitbringt. Ich glaube aber nicht, weil der Junge, er kennt die Jungs. Das ist halt das Schöne, er ist jetzt lang genug dabei, er kennt die Jungs, er kennt die teilweise auch schon richtig lange aus den vorigen Zeiten. Warum willst du ihnen das abgeben? Also lass ihn da weitermachen. Ich bin gespannt, ob das vielleicht dann nochmal announced wird oder ob man sagt, ja, vielleicht die...
Hält man sich vielleicht noch offen, das Türchen.
Genau, entweder das oder man sagt jetzt, man stellt die Leute vor, die auch andere Funktionen haben und das Coaching-Staff dann nochmal extra. Es kann ja auch sein, dass das die Idee dahinter ist, dass man das einfach nochmal so ein bisschen zeigt. Wir müssen natürlich immer jetzt gespannt sein, weil dann gibt es Announcements, die nicht um 16 Uhr kommen, sondern ein bisschen früher oder später.
Ja, muss man die Augen offen
halten. Muss man ja gucken, muss man die ganze Zeit am Handy sein.
Schwierig. Macht einfach Push-Nachrichten an und passiert euch da nichts.
Von daher, das ist echt gut Personal. Wie gesagt, ich habe ihn ja auch schon mal bei dem Heat Club-Treffen kennengelernt, hat auch ein bisschen was erzählt. Er ist schon ein guter Mann.
Ja.
Und schön, dass er wieder mit dabei ist, so immer noch mit dabei
ist. Auf jeden Fall finde ich auch gut. Wie gesagt, das eine ist, was auf dem Feld passiert, das andere passiert daneben. Und das muss genauso stimmen, damit die ganze Maschinerie halt läuft. Ja, und wer wurde dann mit angekündigt? Um 16 Uhr dann auch wieder ein alter Bekannter.
Ja.
Und diesmal gehen wir auf die Defensive-Seite wieder. Marius Kensi.
Ja, auch eine Maschine.
Ah.
Eine Maschine als Linebacker, Tackle-Leader bei Ryan Fire die letzten Jahre immer wieder. Er hat ja auch diverse Male an den Top 3 gekratzt in der ELF, aber es hat nicht geklappt. Es ist zum vierten Platz geworden. Aber nichtsdestotrotz, es ist ein Name, der auch diverse All-Star-Team announced wurde als All-Star-Team-Member bekannt gegeben bei der ELF. Also Marius Kensi wieder mit dabei. Hat letztes Jahr 101 Tackles gebracht. Es war, wie gesagt, damit Nummer 4 in der Liga. Und da können wir gespannt sein. Er wird auch dieses Jahr wieder ordentlich Tackles setzen. Ja,
jetzt haben wir schon von einem kongenialen Duo im Angriff gesprochen, jetzt mit den Scott-Brüdern. Und Bruder im Geiste für Marius Kensi, finde ich, ist ja Jason Shaqiri. Die beiden wieder auf der Seite. Da ist ordentlich Druck.
Ja, also das ist auch schön. Wie gesagt, das ist vom Team her, was jetzt so announced wurde. Viele alte Bekannte dabei. Bis jetzt natürlich, um die Fans anzufüttern. Aber das ist ja auch das Wichtige, ne? Teamchemie, wir haben darüber gesprochen. Du willst Leute haben, die miteinander funktionieren. Gerade wenn du auch einen Umbruch hast, was die Liga angeht. Ne? Viel Nervosität. Was passiert mit der Liga? Was passiert mit den Gegnern oder mit den anderen Teams, die du in der Liga hast? Ist es auch wieder so, dass du manche Teams dabei hast, die du vergessen kannst oder nicht? Das ist ja auch alles neu. Und dann ist wichtig, dass man wirklich Stabilität da reinbringt. Und das funktioniert halt über langjährige Ryan-Fire-Mitglieder. Er ist ja auch seit 2023, glaube ich, ist er mit dabei gewesen. Mhm. Also jetzt dann auch im vierten Jahr ist es ja, 2023, 24, 25 und jetzt dann in den 26. Season, also geht in sein viertes Jahr und performt jedes Mal und ist on point.
Wir freuen uns, dass er dabei ist als Linebacker. Ist eine Bank, ist mit das Herzstück. Linebacker-Position, muss man ja sagen, ist mit das Herzstück in der Defense. Nicht selten, dass das auch immer der Chef im Ring ist. Ja, was soll ich dazu sagen? Also einen an der Linie mit Jason und ihn dahinter. Das ist schon mal gut. Von außen hatten wir schon den Herrn Mosquera, der von außen ein bisschen Druck bringt. Also da haben wir schon einiges aufgestellt, muss ich sagen. So, und beim nächsten gab es schon wieder ein Staff-Member.
Ein Double-Announcement.
Ja.
Auch muss man ja sagen. Alte Bekannte. Manche kennen den Namen noch aus den ersten Jahren oder aus dem ersten Jahr. kommt wieder zurück, zeigt auch wieder, was man als Plan hat, dass man wirklich Stabilität reinbringt und Hochkaräter am Feld hat. Es ist ja auch immer wichtig, dass auch ums Team alles funktioniert. Und Patricia Klemm ist wieder back on track, jetzt als Chief of Staff, also die Leiterin von den Jungs und Mädels drumherum, die sich um alles kümmern. Und wer sich jetzt denkt, Moment mal, der Name kommt mir bekannt vor, ja, sie war mal ehemalige Geschäftsführerin von Rheinfire, war dann auch General Managerin. Also sie ist im Ursprung mit dabei gewesen, ist dann oder hat sich dann auf ihren Fokus, den Golfsport, mehr fokussiert.
Ja, gar nicht so schlecht, ne? Hast du herausgefunden.
Ja, Long Drive Europameisterin war sie. Also ja. Golf spielen kann sie auch, hat auch ihre Masterarbeit in Business Management über den Mitgliederzuwachs in Golfclubs gemacht. Also auch da sehr golfaffin. Muss ich eigentlich mal fragen, auf eine
Runde mit der GEA. Ich wollte sagen, du kannst ja mal ein bisschen über die Driving Range mit ihr flanieren.
Ja, ich habe wahrscheinlich das Problem, dass sie länger schlägt als ich. Das ist dann wieder, fürs Ego ist das nicht so gut.
Du musst, ne? Ja, ist für dein Ego vielleicht schlecht, aber da musst du mal einen sauren Apfel beißen für einen guten Podcast.
Das war auch was, ne? Schönen Podcast auf dem Golfplatz.
Ja, da komme ich dann dazu.
Ja, du kannst mich raushalten, ne? Oder machst du hier Caddy, trägst unsere Taschen.
Nee, ihr geht da schön golfen und ich warte im Club. Vielleicht gibt es da Dr. Pepper. Apropos, den trinke ich jetzt direkt. Geile Überleitung.
Ja, freust du dich noch? Schon in 3 Wochen ist es soweit. Du darfst wieder Zucker trinken.
Ja, zum Super Bowl darf ich wieder. Vielleicht ja auch schon früher. Ich sehe nur der Januar. Ein Super Bowl ist ja am 8. Weiß nicht, ob ich das so lange aushalte. Ich
grad, ne? Doch, dann ist der 2. Februar.
Als ist der Montag, wenn wir aufnehmen. Könnte ich hier vielleicht schon mal wieder sündigen. Dann ist ja der Monat vorbei. Also, ne? Super Bowl ist ja. Ja, man muss ja nicht päpstlicher sein als der Papst. Mag der Papst Dr. Pepper? Der ist Amerikaner.
Der wird auf jeden Fall wahrscheinlich Dr. Pepper
bringen. Bestimmt, oder?
Müssen wir mal schreiben.
Da müssen wir
Meinst mal du, der Papst geht bei uns ans Mikrofon?
Ja, da muss er erstmal nach einer Audienz bei uns fragen. Aber der ist bestimmt so einer wie der Chat hier, dem stellen wir eine Dr. Pepper hin und dann nimmt er die ganz heimlich mit, versteckt die unter seiner Robe.
Machen wir hier schön auf dem Tisch einen Pott Weihrauch und einen Pott Dr. Pepper.
Ja, und dann greift er mit Sicherheit, weil Amerikaner, zu Dr. Pepper. Ja, Prost. Ich bleib dabei, Zero ist immer noch nicht so lecker wie das Original. Aber es ist eine schöne Dose, es ist ja der Football drauf. Ja, aber Patricia Klemm, schön, dass sie an Bord ist wieder. Schön, dass wir da einen haben, Chief of Staff, weil du sagst es, hatten wir eben auch schon, auch abseits des Feldes muss die Organisation passen. Und ich bin mir sicher, dass sie da Hand in Hand mit Mario Schulz arbeitet.
Ja, zumal sie auch Erfahrungen mitbringt, abseits des Feldes in den alten Positionen. Sie war auch Geschäftsführerin mehrere Jahre bei dem US-Supermarkt von Otto Gerd Karasch, der ja auch als Owner fungiert als bei Rheinfire. Von daher, sie kennt das drumherum, sie kennt die Leute drumherum in der Ownerschaft, sie bringt genug Erfahrung mit von den letzten Positionen, die sie hatte. Also so eine Person ist Gold wert, muss man ehrlich sagen.
Ja, finde ich super, auch eine tolle Besetzung, muss man auch sagen, auch abseits des Feldes. So, und jetzt kommen wir zu einer Position, die dir so gefällt.
Ich habe letztes Jahr ja auch schon gehofft eigentlich, dass wir da noch ein bisschen Verstärkung holen, nachdem das Announcement kam, dass die Person, die wir jetzt nennen, verletzt ist. Wurde zwar auch gemacht, aber die Position wurde halt nicht genutzt. Und in meinen Augen auch fälschlicherweise, denn die Position des Tight Ends ist essentiell fürs Football. Also wenn man jetzt auch die Playoff-Spiele in der NFL anguckt, wie viele Tight-End-Spiele und Big Plays dabei waren.
Auch in den Playoffs muss ich sagen, Dalton Schultz, wenn sie verloren haben, aber tolles Spiel.
Ja, und deswegen, der Tight-End, der als Hybrid-Posten fungiert, muss man ja ehrlich sagen, der ist wichtig und den musst du auch einsetzen. Letztes Jahr, ich habe mit Verzweiflung festgestellt, dass wir dann zwar einen hatten, der aber nicht gespielt hat. Ja. Und das ist natürlich auch, der kann dir so ein Spiel auch retten. Na, es ist gerade das Thema, er steht ja nicht ganz so weit im Feld drin wie ein Wide Receiver, weil nicht so lange läuft, aber er steht dann halt direkt hinter der Defense quasi. Er kriegt dann die kurzen Pässe über 5 bis 7 Yards und läuft dann auch noch. Und meistens sind das ja auch ein Brecher. Ne? Also wenn dann mal einer ankommt und versucht, ihn umzuhauen oder umzutackeln, das funktioniert nicht so einfach. Und damit kriegst du natürlich sehr viele Yards after Catch. Du brauchst einen, der ein gutes Fingergefühl hat, damit er die Bälle auch fängt. Ja, das kann er jung. Aber er kann natürlich auch als Tight End-Funktion, als zusätzlicher Blocker dienen, der dann dem Quarterback noch ein bisschen Zeit bringt, wenn genügend Druck von der Defense kommt auf der anderen Seite. Von daher, wichtige Position. Und umso mehr freut ich mich, dass es Tim Sauerland dieses Jahr wieder geschafft hat, nachdem er sich letztes Jahr leider unglücklich verletzt hat, dass er jetzt wieder performen wird. Davon können wir ausgehen. Und es wieder ins Team geschafft hat und zeigt hoffentlich, was er kann mit dem Rest der O-Line.
Finde ich auch super. Klar, ein Tight End auf der einen Seite immer eine O-Line-Ergänzung. Ja, ein wichtiger Teil des Blockens, deswegen auch die körperliche Statur, der da den ein oder anderen Edge-Blitz vielleicht auch mal abfangen kann. Auf der anderen Seite aber auch wichtig fürs Kurzpassspiel. Ne? Also super wichtig. Und es gibt einige Teams, die es nutzen, gar auch in der NFL, ne? Die nutzen es gar nicht oder so gut wie gar nicht. Gibt andere, die setzen da richtig drauf. Ne? Und die haben auch richtige Top-Performer. Also vom Kelce mal abgesehen. Aber da gibt es ja nur noch andere wirklich große Namen. Und ich setze ja drauf, wir haben ja eben schon über die O-Line gesprochen, die ja wirklich gut besetzt ist jetzt. Je besser deine O-Line besetzt ist und je besser die blockt, umso flexibler kannst du ein Tight End einsetzen. Umso weniger muss ein Tight End da in die Mitte mit aushelfen zum Blocken. Das war unser Problem letztes Jahr. Da wurde wirklich vom Tight End viel geblockt, weil wir eine unerfahrene und löchrige O-Line ja teilweise hatten. Und der hat da viel mit aushelfen müssen. Und das könnte, wenn du die richtigen Linemen da vorne hast, könnte das dann die Option sein, dass ein Tim Sauerland sich mal kurz hinter die Line, wie du schon sagst, setzt und den kurzen Pass bekommt.
Was natürlich auch ist, wenn du dann dementsprechend bis jetzt ja auch starke Wide Receiver hast, können die Gegner ja auch die Defense oder ihr Positionsspiel nicht so aufgeben. Das heißt, du musst auf jeden Fall die langen Leute decken, damit hast du weniger Leute an der Line stehen. Damit hast du mehr Luft für ein Tight End.
Ja.
Ne, weil wenn du hast gesagt, wenn kein Blitz kommt, dann ist er meistens frei, kann ein bisschen mitblocken und dann dreht er sich einmal rum und steht dann hinter der D-Line und an Luft.
Ja, oder starke Läufe durch die Mitte, dass die Linebacker da hinten auf die Läufe sich fixieren und dann hast du aber auf einmal außenrum einen Tight End, der sich dahin sneakt und da ist dann kein Linebacker und schon hast du dann, du hast es gesagt, 5 bis 7 Yards, die so ein Tight End
und da. Und das Schöne ist ja, es reicht ja aus, ne? Also wir haben so 3x3 Yards sind auch ein Touchdown und wenn du dann 5 bis 7 Yards machst, kannst du halt einfach mal flexibel setzen. Dann setzt du noch einen, sag ich mal, den ersten lässt du laufen, so wie immer. Und den zweiten setzt du dann an Wide Receiver. Wenn er nicht fängt, dann machst du mit dem dritten einen Pass auf ein Tight End oder sowas. Bist du flexibel.
Ja.
Das funktioniert mit einer offensichtlichen oder mit einer guten O-Line und die haben wir bis jetzt. Und ich gehe davon aus, dass da noch ein bisschen was kommt, was da auf jeden Fall zeigt, was wir wollen. Denn das Ziel ist ja wieder Champion zu werden.
Ja, natürlich. Das muss das Ziel sein, gerade in der neuen Liga. Ja, die ELF ist nun Geschichte. In der ELF sind wir Rekordmeister mit 2x, ja, das muss man ja auch sagen, langweilig, abgehakt. Kann
auch keiner mehr nehmen.
Nee. Kann keiner mehr nehmen, so ist es nämlich. Und deswegen müssen wir da direkt die Maßstäbe in der neuen Liga setzen. Bin ich ganz bei dir und das sieht auch ganz gut aus. Und da reiht sich auch jetzt das heutige Announcement ein, wieder Defense, auch kein Unbekannter, kommt aus Berlin.
Ja, das hat mich sehr gewundert, weil Berlin ja auch mit der AFLE nächstes Jahr oder dieses Jahr jetzt spielen wird. Und in Berlin war jetzt auch das Thema, der Head Coach hat sich ja auch verabschiedet aufgrund von familiären Situationen, hat aber wohl gesagt, dass er trotzdem immer noch mit dabei ist, halt nur nicht mehr als Position als Head Coach, sondern als beratend tätig und den kann man auch um Hilfe beten. Wirkt natürlich jetzt ein bisschen
Geschmäckle wieder.
Hat ein Geschmäckle, was mit Berlin los ist. Wir hatten das Thema letztes Jahr, was die Visas angeht für die A-Spots, dass da halt auch ein bisschen getrickst wurde. Wir hatten jetzt die Insolvenz, die da auch mitgezogen wurde, wo ja wohl auch noch so ein bisschen ein paar Euros sein könnten, die da offen sind. Muss man auch nochmal beobachten. Nichtsdestotrotz ist das Announcement oder Signing von heute natürlich auch nochmal so ein bisschen so ein Messer in die Wunde drücken, ein bisschen Salz in die Wunde drücken bei Berlin Thunder, denn der junge Herr, du hast es angesprochen, ist ein Defense-Spieler in einer unserer Lieblingspositionen, was die Defense angeht, ein Edge-Rusher, ist auch eine Maschine, muss man ehrlich sagen. Aaron Groß-Klemann hat die Liga auch mit angeführt, also ist Nummer 8 der Sex gewesen, Nummer 4 der Sex gewesen mit 8-6 letztes Jahr, also auch da wieder stark performt und nicht umsonst auch dementsprechend ein Second Team All-Star geworden. Ein Ja, dann ist aus Hamburg, war da so ein Junge, der ein bisschen stärker war. Aber ja, der ist ja zum Glück nicht mehr da.
Der ist nicht mehr da. Ja, und umso erstaunlicher, ne? Ich sag's nochmal, der kommt ja aus Berlin, von Berlin Thunder. Und wir alle wissen, wie die Saison der Berlin Thunder letztes Jahr ausgegangen ist. Und trotzdem so ein bärenstarker Junge in der Defense, der da jedes Spiel performt hat. Ja, und nun haben wir ja eigentlich beide Edges besetzt mit unserem Herrn Mosquera und dem Aaron Große-Kleemann. Aber wir wissen ja, wir wollen ja auch in die Tiefe des Kaders gehen. Wir haben da immer noch jemanden, der da auf unserer Wunschliste steht mit dem Destiny. Und ich habe eine Zuschrift bekommen, wo jemand gesagt hat, ja, das war die Nicole übrigens, die gesagt hat, ich erinnere mich, da ein Reel gesehen zu haben, wie ein Destiny in Düsseldorf sich herumtreibt.
Aha.
So.
War da wer zum Signing?
So, das Reel ist jetzt nicht mehr aufzufinden. Ich habe auch danach gesucht und Nicole findet das auch nicht mehr. Aber irgendwas ist da im Busche. Und ich meine auch, sowas mal gelesen zu haben. Und ja, also man darf da gespannt sein. Da haben wir halt drei Edges. Wir wollen ja in die Tiefe gehen. Die haben nun mal in der Defense mit auch eine sehr herausfordernde physische Rolle, weil man da eben diese Explosivität von außen da wirklich jedes Mal von 0 auf 100 geht und bei jedem Snap. Und da braucht man auch mal die Luft. Und wenn man dann drei von hat von Edge Rushern, warum denn nicht?
Ja. Was jetzt noch ein bisschen Fragen aufwirft, ist, werden mit den Announcements auch die Nummern bekannt gegeben? Also zumindest die Nummern werden, die Trikotnummern werden auf dem Trikot unten mit ins Bild angezeigt. Er wird die Nummer 99 tragen. So, jetzt haben wir natürlich die fleißigen Zuhörer, die jetzt sich überlegen, Moment mal, Nummer 99, die war doch schon vergeben die letzten Jahre. Ja, an Hugo Klages. Jetzt ist die Frage, wird er kommen? Wird er nicht kommen? Wird er woanders sein? Ich würde mir natürlich wünschen, dass er kommt. Er hat aber auch die Nummer 99 in seinem Instagram-Namen und überall drin. Das ist ja so ein bisschen eigentlich die Intention, dass man überall dieselbe Nummer trägt.
Hatte denn Herr Kleemann vorher schon die 99 bei Berlin?
Das weiß ich gar nicht.
Es ist ja nun mal so, es ist ja in der NFL auch so, so Nummern sind ja teilweise auch heilig. Ne? Ja. Es gibt aber auch Deals zwischen Spielern, dass man dann die Nummer freigibt. Also ich erinnere da zum Beispiel an Tom Brady, haben wir Kleemann gesagt.
Ja.
Kleemann.
Aber er hat auch die 99. Also
ja, siehst du, und dann ist dann die Frage, dann treffen zwei 99 aufeinander und der eine sagt, ach komm, ist mir gar nicht so wichtig, nehme ich halt die 98, wie auch immer.
Oder meinst du, die haben Armdrücken gemacht? Klassisch.
Das, da hätte ich aber auch mal zugeguckt, ja, gerne. Das ist mal auch ein Event. Nee, aber hier hatten wir bei Tom Brady zum Beispiel, als er zu den Buccaneers kam, Tom Brady Number 12. Ne?
Ja.
Und bei den Buccaneers war die 12 aber auch schon vergeben an damals den Chris Godwin, den Wide Receiver. Und der hat dann auf die Nummer 14 geswitcht, weil es da ein kleines Goodie gab von Herrn Brady, das nicht näher benannt wurde. Aber ich bin mir sicher, das hat sich der Herr Brady ein bisschen was kosten lassen, weil es ist halt so, wenn man in ein Team kommt und die Nummer ist besetzt, dann hat man darauf erstmal keinen Anspruch. So, wie das jetzt bei uns ist, wir werden es ja sehen, ob wir noch ein Announcement kriegen von Hugo Klages und mit welcher Nummer er dann da ist. Könnte aber, wie du sagst, jetzt sind wir bei den Rumors auch heißen, dass er eben nächste Saison nicht im Rhein-Fire-Kader ist.
Ja, nochmal zu ihm, 2,04 Meter groß, 127 Kilo, also auch eine Maschine. Wie gesagt, ist auch in Amerika gewesen, an der Fork Union Military Academy. Also der Junge kann auf jeden Fall Football spielen, er hat es gezeigt. Und ja, sehr, sehr starkes Announcement. Freut mich, dass wir auch in der Position weitermachen mit großen Namen. Jetzt wäre noch Destiny, kommt noch dazu, hoffentlich.
Ja, schauen wir mal.
Dann wird es immer interessanter, was wir da an Team aufstellen.
Und jetzt muss ich ja mal sagen, jetzt betrachten wir mal das, was bis jetzt so gesigned wurde. Da ist auf jeder Position bis jetzt was dabei. Bis auf den Defensive Backs, diese haben wir noch nicht. Bis auf, wenn wir jetzt den Omari mal dazu nehmen, der hinten, aber er ist ja nun auch kein Cornerback, aber aber da haben wir noch nichts.
Da bin ich auch mal gespannt, wenn Omari announced wird, weil er hat ja noch einen Vertrag eigentlich für dieses Jahr. Er ist ja, glaube ich, noch in Düsseldorf.
Zum Flag Football. Also, ja. Und also ich sehe regelmäßig, wenn Pia postet, da sie trainiert regelmäßig, man sieht Omari da so ein bisschen im Hintergrund, auch hier auf der Anlage in Garrath, im Düsseldorfer Süden. Also er ist auf jeden Fall vor Ort, sagen wir mal so. Also weg ist er nicht. Und wie gesagt, eigentlich hat er auch noch Vertrag dieses Jahr. Würde mich wundern, wenn er nicht einer der nächsten Announcements wird. Ja. Was fehlt uns noch zu unserem Glück? Eigentlich bin ich schon sehr zufrieden mit dem, was da ist, so früh, was schon so früh announced wurde. Wie gesagt, ein paar Defensive Backs wären noch ganz toll. In der D-Line ist noch jede Menge Platz. Wir haben noch Platz für einen zweiten Running Back. Und Wide Receiver müssen wir auch mal gucken, was da noch kommt. Die A-Spots letztendlich fehlen. Wir wissen jetzt nicht, ob jetzt
Das ist die große Frage.
Deshaun Scott, ob der nun ein A-Spot ist oder nicht. Aber ansonsten hätten wir erst zwei. Von daher wird da noch was kommen. Aber ich glaube, da wird noch was kommen, dann auch im Zuge. Uns fehlt ja noch ein OC, uns fehlt noch ein DC. Das fehlt uns alles noch. Und ich bin mir sicher, dass da mit denen noch was kommen wird.
Ja, was auch noch fehlt, Kicker und Panther. Aber da hoffen wir natürlich auf Sebastian Max Eisenhut
auch wieder. Ich sehe aber auch, dass ein Maximilian Eisenhut, habe ich bei Instagram gesehen, dass er in Amerika, ich glaube in Seattle war er jetzt zu einem zum Playoff-Spiel.
Ja, mit Niklas war er da.
Und, ja, siehst du, und er postet da auch fleißig die Signings, repostet und liked die Signings von Düsseldorf.
Da habe ich, mir wurde was zugespielt. Mit Reposting von Instagram. Es ist ja immer so ein bisschen, wer folgt wem auf Instagram. Ja. Und wenn die sich nicht mehr folgen, dann ist ja die Welt nicht mehr in Ordnung. Das sieht man ja bei den Beckhams, die sich ja gegenseitig alle entfolgt haben.
Ist das so?
Das ist so, ja, hier so ein bisschen Trash-Talk. Mhm. Louis Geier hat das Posting von Ryan Fire, jetzt muss ich gerade mal gucken, was er, wo ist das Foto? Hier ist es, genau, das Signing von Tim Sauerland von gestern hat Louis Geier gerepostet.
So.
Jetzt ist natürlich, ne, Rumors.
Ich habe letzte Woche schon angesprochen.
Wir haben darüber gesprochen, dass Louis Geier natürlich auch sehr gerne mal mit Harlan Kofi zusammenspielen würde, abseits der National, also abseits der Nationalmannschaft. Er ist ja auch verfügbar, sag ich mal so. Und der Name ist ja schon des Öfteren bei Ryan Fire genannt worden. Wenn man jetzt dem Ganzen glauben sollte, ne, also dass da wirklich die Leute, die das reposten, auch in dem Team drin sind, dann wird es natürlich eine Hausnummer. Ne? Da hast du ja Louis Geier, du hast Harlan Kofi, du hast einen Deshaun Scott. Das ist schon, wenn du mit dem, du brauchst einen vernünftigen Wide Receiver für einen Quarterback, der ein Pocket-Passer ist, dann wäre der Name Louis Geier natürlich jetzt auch nicht schlecht im Team zu haben.
Ein Shame, wie böses dabei denken. Ja. Sagen wir so, es sind Rumors.
Aber es sind Rumors. Also ich habe auch
verdichten, die Anzeichen verdichten sich. Ja.
Was natürlich ist, wir haben natürlich auch drüber gesprochen, auf der Arbeit. Er hat wohl auch die letzten Tage schon mal wieder Ryan Fire Announcements gerepostet. Aus Kontakten wurde dann getragen oder rübergetragen, dass es nicht kommen wird. Aber wie es immer so ist, das kann sich ja alles noch wenden und vielleicht ist die Person auch nicht so ganz verknüpft gewesen oder vernetzt gewesen und hat es nicht mitbekommen. Aber ja, es ist immer ein starkes Indiz dafür, wenn Spieler oder Personen Sachen reposten und nicht nur aus Versehen einmal, sondern auch regelmäßig, dass da ein bisschen mehr im Gange ist. Weil warum sollte man das reposten, wenn man damit nichts zu tun haben will?
Ja,
oder es zu tun hat.
Es ist ein Zeichen, definitiv. Und wir bleiben einfach gespannt. Du hast es gesagt, bis Mitte Februar wird jeden Tag hier Announcement fällig werden. Mindestens eins, wenn nicht der Staff hier noch einen zweiten Posting dazu bekommt. Ja. Da freuen wir uns drauf. Das heißt also heute, für euch ist heute Dienstag, kommt auch noch was wieder um 16 Uhr, dass wir schönes Futter haben und dann vielleicht auch mal den einen oder anderen Gast wieder hierhin einladen könnten. Apropos, die AFLE hat auch announced.
Ja. Die AFLE ist fleißig am Announcen. Also sie hat die letzten Male, es wurde zumindest, wir haben auch drüber gesprochen, den der Head of Medical vorgestellt, ja, der jetzt da so ein bisschen sich für die gesundheitlichen Sachen kümmert.
Concussion Protocol.
Ist ja auch wichtig. Aber jetzt gab es dann auch noch ein Announcement, beziehungsweise erstmal eine Klarstellung von der Liga, was man haben will und wie es abläuft mit den Anteilen an der Liga und den Geldgebern. Da waren ja auch viele Gerüchte, warum macht jetzt die AFLE quasi das, was die ELF macht? Man hat da einen großen Geldgeber drin, der das natürlich nicht für umsonst macht, ne? Und dann ist man auch doch wieder abhängig von so einem Geldgeber. Und die Liga wird dann auch in ein paar Jahren wieder pleite sein, weil das Geld nicht reinkommt. So, jetzt gab es dafür dann das Announcement, beziehungsweise ein bisschen Kommentar von der League, dass es halt doch nicht so ist, dass die Teams da doch mehr Mitsprache haben als zu ELF-Zeiten. Und ja, man muss jetzt abwarten, was da so passiert. Wir hatten darüber gesprochen, ein Sponsor oder einer, der da Geld reingibt, der will ja irgendeinen Benefit draus haben, ne? Also klar, machst du sowas nicht mit den paar Millionchen da, die willst du auch irgendwann wieder haben mit einem Profit raus. Also da sind wir gespannt. Es kann natürlich jetzt auch wieder nur irgendwelche blinden Worte gewesen sein oder zumindest geschriebene Worte. Muss man abwarten die nächsten Jahre. Aber wir haben jetzt erstmal eine Liga. Wir können spielen, das ist das Schöne. Ja. Wir haben jetzt die ersten Namen bekommen. Und was die Liga angeht, gab es dann, ich glaube, heute war es oder gestern war das Announcement, was uns auch sehr, heute, ja, sehr gefreut hat. Es gibt auf jeden Fall Referees.
Ja, 80 Referees unter der Führung von Malte Scholz und noch zwei weiteren. Die Namen, genau, habe ich jetzt nicht
parat. Damian Jurczyk und Michael Katilus.
So, die sind die drei Head Referees quasi, die hinter dem Schiedsrichterwesen der AFLE stehen. Wir hatten es ja letztes Jahr auch schon, hieß es ja auch schon, dass die 80 Referees, ja, letztendlich von der EFA weg sind. Und das war jetzt auch nur eine Frage der Zeit, dass das announced wird. Auch das wirft wieder ein großes Fragezeichen auf die eventuell anstehende Mini-Liga der EFA-Teams, die ja jetzt, ich glaube, nur noch zu sechst sind. Man liest immer hier was und immer da was. Jetzt letztens wieder die Helvetic Mercenaries, die ja tatsächlich ein bisschen aktiver sind, zumindest was das Posten angeht von irgendwelchen Dingen, die auch eher so ein Hinhaltepost da abgelassen haben.
Ja, das ist jetzt auch das die größte Frage, oder das größte Fragezeichen. Du hast jetzt die EFA-Teams, wozu die Helvetic Mercenaries nicht gehören. Die sagen jetzt, hey, die ELF, das funktioniert nicht, das Ding ist pleite gegangen, die Liga keine Chance, wir bilden jetzt in kurzer Zeit eine Mini-Liga mit den EFA-Teams. Jetzt hast du die Schweizer, Hamburg, Köln, die der ELF angehören.
Die es aber nicht mehr geben
die
wird.
Die es aber nicht mehr geben wird. Was auch machen die? Was machen die jetzt? Also auch die Mercenaries, die ja schon geworben haben im Stadion und Tickets und sowas. Wie?
Ja, genau.
Also wie?
Das ist genau die richtige Frage.
Also, und was natürlich auch die große Frage ist, es hatte die ELF und auch die EFA dann dementsprechend zusammenhängend natürlich auch Teams announced in Italien und in England. Was ist mit den Teams? Werden die kommen, gehören jetzt dazu zur EFA-Mini-Liga oder spielen die zu sechst?
So, also bestehende Teams jetzt wirklich, die, wo man weiß, dass es die Teams gibt, sind sechs Stück. So, dann spielst du mit sechs in einer Mini-Liga. Oh, ohne irgendwelche Infrastruktur. Ich meine, die fangen jetzt erst damit an. Die haben sich ja wohl blauäugig drauf verlassen, dass das mit der ELF dann doch funktioniert, auf irgendeine Art und Weise. Frag mich nicht, wie. Und jetzt stehen sie nämlich da und da ist gar nichts. Null Infrastruktur. Wie man da überhaupt einen Spielbetrieb aufziehen möchte, ist mir ein Rätsel.
Ja, du hast kein Staff drumherum, du hast keine Referees drumherum, weil die sind ja damals schon alle weggegangen. Also die waren zur EFA gegangen und jetzt bei der AFLE. Also hast du niemanden drumherum. Du musst Fernsehverträge, die jetzt übrigens auch demnächst unterschrieben werden sollen, das, was ich gehört habe bei der AFLE.
Das ist jetzt das, was uns noch fehlt, ja.
Dass da jetzt gerade die letzten Gespräche geführt werden, dass auch dann Fernsehverträge unterschrieben sind, wirst du ja in der Zeit auch nicht hinbekommen als EFA-Teams. Also wie willst du das dann machen? Machst du das dann alles nur aus eigenen Livestreams oder sowas? Ist auch keine Werbung, da kriegst du keine Leute rein. Finde ich schwierig für die EFA-Teams. Hast du
ein Team gecoacht von Jack Del Rio in irgendeinem Hinterhof-Livestream? Also ja, sorry, aber so ist das ja dein eigenes Todesurteil, was du damit unterzeichnest. Also das verstehe ich nicht. Und da müssen wir uns nichts vormachen. Ein Football auf dem Level in Europa funktioniert einfach nur, wenn du da Kohle dahinter hast. So, und jetzt hast du in der AFLE hast du ein Konglomerat, ein Familienkonglomerat dahinter, was da Kohle reinbuttert und was gesagt hat, alles klar, hier die nächsten fünf Jahre schießen wir da jetzt Geld rein. So, unser Risiko, fertig, aus. So, das ist aber ein Commitment. So. Und dann kannst du gucken, wie läuft das in den nächsten 5 Jahren. Hast aber den Vorteil, dass du als Franchise erstmal Sicherheit hast zum Planen. So, das hattest du nämlich jetzt die letzten Jahre in der ELF nicht. Und das haben die jetzt auch nicht. Und dann haben die sich ein Team aufgebaut und gerade dieses Teamkonstrukt bei den Nordic Storm oder dieses Managementkonstrukt bei der Nordic Storm, wo du wirklich die kleinen Anteilseigner hast. Also da würde mir jetzt aber auch die Düse gehen als kleiner, ja, Anteilseigner.
Also das gesamte Thema mit den EFA-Teams, die ja jetzt nicht auch unbeschrieben sind, nur hast du gesagt, ne? Also Nordic Storm, Madrid Bravos, die Prague Lions, das sind jetzt auch keine kleinen Franchises. Und für die wird es der Todesstoß sein, wenn du jetzt versuchst, dann irgendwie noch in 2 Monaten irgendeine Liga oder in 3 Monaten irgendeine Liga zusammenzustellen. Denn es funktioniert nicht. Und dann wirst du keine Kohle haben.
Ja.
Und dann sehen wir das Problem, dann vielleicht schaffst du die Nordic Storm, weil da so viel Geld jetzt durch den Michael Planeta dahinter sind oder dahinter ist. Aber bei den anderen Teams muss man echt schauen. Was ein großes Fragezeichen ist, immer noch Munich Ravens, die ja noch die Anteile an der EFA haben. Spielen die dann vielleicht 15 Mal gegen die Helvetic Mercenaries? Wer weiß. Aber das ist ja auch so die Frage, ne? Was machen die Munich Ravens? Spielen sie in der EFA? Spielen sie dann vielleicht doch in der AFLE?
Und als Rheinfire muss man sich auch fragen, was macht die Galaxy? Wo ist die Galaxy?
Ja.
Also außer posten, dass demnächst Super Bowl Watch Party ist, kommt da nichts.
Ja.
Also das bleibt noch mal ein spannendes Ding. Müssen wir mit im Auge behalten. Natürlich, ich mag es immer noch nicht ausschließen, dass das ein oder andere Team vielleicht doch noch rüberkommt in die AFL, auch wenn das ausgeschlossen wurde schon von diversen Stellen.
Ja.
Aber rein aus wirtschaftlichen Gründen. Ich meine, du hast eine Nordic Storm und Paris, wenn ich die beiden jetzt mal rausnehme, die da einen Kader zusammen haben, der einen Haufen Geld kostet.
Ja.
Das muss auch irgendwie finanziert werden.
Gerade die Nordic Storm, die hat ja jetzt auch schon so viele Spieler announced. Ne? Da sind Spieler, Coaches unter Vertrag. Die werden ja nicht alle unterschrieben haben, dass wenn es eine Liga nicht gibt, dann ist der Vertrag nichtig. Ne? Nee. Also die musst du auf jeden Fall bezahlen. Und das kostet ein Schweinegeld, wenn du dann keinen Spieltag hast, um Leute oder Fans ranzubringen.
Ja, keine Fernsehgelder, nix. Ne?
Du kriegst halt nichts und dann hast du ein Riesenloch. Und dann, so viel Geld irgendwer da haben will, dann hast du einfach Verlust gemacht.
So sieht's aus. Also bleibt, ich hoffe auch für die AFLE, auch für unsere Liga, es kann nur ein Gewinn sein, wenn sich Mannschaften wie Munich, Nordic, Paris, Madrid, wenn sich das ein oder andere Team davon vielleicht dann doch noch bei uns in der Liga einfindet. Und man muss ja auch sagen, bei uns in der Liga, jetzt ist der Dauerkartenverkauf ja fast gestartet. Was zeigst du mir da?
Wir müssen gleich noch über die NFL
sprechen. Ach so, die NFL, ja. Dauerkarteninhaber wurden ja jetzt angeschrieben.
Ja.
Man hat jetzt noch bis Mitte der Woche Zeit, zu reagieren, ob man seine Dauerkarten nun weiterhin nimmt oder nicht. Da gab es auch ein Angebot, auch für wo der Rang zugemacht wurde, so wie bei uns. Das heißt, wir werden nächstes Jahr woanders sitzen. Das Angebot habe ich auf dem Tisch. Jetzt ist nur die Frage, wie viel werden wir? Es wird ein bisschen weniger als letzte Saison, was, muss man ja nun auch sagen, mit dem ganzen Hickhack zusammenhängt, leider Gottes. Und da konnten wir auch alle unserer Party nicht überzeugen.
Ich bin auch mal gespannt. Es ist gesagt worden, dass Rheinfire mit einer 5-stelligen Zahl an Zuschauern rechnet. Was natürlich
im Schnitt,
was natürlich auch, ich sag mal, schwierig ist. Du hast letztes Jahr warst bei knapp 7.000, davor warst du an dem 5-stelligen dran, dann warst du bei 10.100, irgendwie sowas rum. Wo sollen jetzt die 25% mehr wieder herkommen, die du ja verloren hast, dadurch, dass du, ja gut, ne, nicht so gut
performt
hast, aus Frankfurt vielleicht, ja. Jetzt hast du das Chaos mit den Franchises, mit der Liga gehabt. Wo viele auch sagen, soll ich mir jetzt Karten kaufen für eine Liga, die noch gar keiner kennt, wo es viel drumherum ist, ist mir das zu unsicher. Du hast angesprochen, bei uns im Freundeskreis sind auch viele weggebrochen jetzt aus dem Grund, weil sie sagen, jetzt da wieder Geld reinbuttern, gerade auch, weil die Plätze für uns teurer geworden sind, als es jetzt war.
Was aber in der anderen Kategorie zusammen.
Ja, liegt mit
anderen sagen, Kategorien. So, die Preise sind gleich.
Genau, die Preise sind gleich also, für Spieltage, das ist alles gut. Es sind auch 6 und nicht 5 Spiele. Aber dennoch, wo willst du jetzt die Leute herbekommen? Weil du wirst auf jeden Fall nochmal 10-15% verloren haben durch das Hickhack mit der EFA, EAFLE, ELF. Ja. Das heißt, du musst jetzt 35-40% mehr Zuschauer reinholen. So, wo sollen die herkommen? Wie willst du da mit 10.000 rechnen?
Ja.
Und, ja, da musst du den Oberrang ja trotzdem aufmachen. Das ist ja,
wenn
das,
die dann kommen.
Wenn die kommen, da brauchst du den Oberrang.
Aber auch, was auch noch dazu reinspielt, ist immer, das ganze Hickhack, so dieses Hin und Her. Auf der anderen Seite hast du aber auch noch die Sache, du hast noch gar keinen Spielplan. Du weißt auch noch, du hast auch noch nicht alle Teams announced, die daran teilnehmen. Ja. Das heißt, es ist nochmal so ein großer Unsicherheitsfaktor. Also wir gehen da jetzt ein Risiko ein und zahlen dann eine dreistellige Summe. Also zahlen dann unsere Dauerkarten. Ist ein Schuss ins Blaue letztendlich. Ne? Das kann auch, also für alle Schwarzmaler da draußen, ja, das kann auch schief gehen. Und dann ist die Frage, wie sieht der Spielplan aus? Haben wir da wieder
also ist ja schon vier, bekannt,
ne? Viermal hintereinander? Die ersten beiden Spieltage werden auswärts sein, weil da der MSV, glaube ich, irgendwas hat. Aber ist dann die Frage, machen wir dann wieder vier Spieltage hintereinander und dann wieder fünf auswärts hintereinander? Oder wie wird denn das aussehen? Ja, das sind die Sommerferien. Ich weiß es auch nicht. Ich weiß, wann ich in den Sommerferien unterwegs bin und drücke mir jetzt selbst die Daumen, dass da nicht so viele Rainfire-Spiele reinfallen. Also
ja, es ist schwierig. Planungssicherheit für die Fans und Zuschauer. Du musst irgendwann mal demnächst, musst du mal irgendeinen groben Spielplan raushauen, irgendwas bekannt geben. Ja, jetzt war noch das Thema, dass die Teams aus der EFA noch der AFL joinen können. Ja, aber du musst, also ich habe auch viel gelesen bei Facebook und bei den anderen Plattformen, dass wirklich Fans sich überlegt haben, ich schaffe das einfach nicht. Wenn jetzt wirklich, du sagst, die ersten zwei Spiele sind auswärts, dann hast du zwei, drei Spiele vielleicht als Heimspiel hintereinander, ja, das funktioniert wieder nicht. Dann hast du genau dasselbe Problem wie letztes Jahr, das Geld geht irgendwann aus.
Ja.
Wenn du dann dreimal im Monat zu Rheinfire gehst, ja, das ist halt einfach viel Geld. Und dann verlierst halt wieder diese 5%, die dazugehören. Und
wie gesagt, Dauerkartenbesitzer werden verloren gehen. Das werden in der Regel nicht mehr. Und ich hoffe, dass wir das Stadion einigermaßen voll kriegen. Es wird wieder Lust, es wird Spaß machen. Wir haben einen Cheerleader-Kader, wir haben so einen geilen Kader. Ich bin mir sicher, dass sich das Staff, Backoffice, alle die größte Mühe geben, dass wir da eine geile Zeit haben im Stadion. Ich kann aber auch jeden verstehen, der sagt, ja, gucken wir mal und ich hole mir da dann spieltagsmäßig halt eine Karte. Auch okay, wenn ihr euch dann vom Spieltag eine Karte holt, ist das alles super. Wir dürfen gespannt sein und ich freue mich drauf wirklich, wenn der Spielplan steht und wirklich auch alle Mannschaften announced sind, dass man so ein bisschen was hat, weil Vorfreude kommt jetzt auf, wenn ich den Kader sehe, aber ich weiß auch gar nicht, gegen wen wir wirklich spielen.
Auch das Thema ist, du musst natürlich auch wissen, wo spielst du wann auswärts.
Genau.
Es ist ja auch, dass du musst dich kümmern um Reisen, um Hotels. Das wird ja auch nicht besser, umso kürzer die Zeit ist. Also wenn und es du noch werden irgendwie
längere Reisen dieses Jahr, das wissen wir ja schon. Ne?
Genau, das ist halt das Thema. Du musst ja jetzt schon anfangen. Wenn es dann auch in die Ferien reinfällt, dann zahlst du ja eben nochmal ein bisschen mehr. Weil es ist leider so, im Ferienbereich sind die Tickets für Flüge oder Bus und Bahn und Hotel nun mal deutlich teurer.
Ist so.
Und umso früher du buchst, umso besser hast du es. Also, liebe Rheinfire, liebe AFLE,
gibt Gas.
Gibt Gas, gibt uns einen Spielplan. Es reicht ja irgendwie, wenn man nur grob sagt, irgendwie, es gibt eine Liga-Einteilung und Gruppe 1 spielt gegen Gruppe 2, irgendwie sind in den Zeiten.
Einfach mal Heimspieltage
ein bisschen was sagen, drumherum wird dann auch klargestellt, aber wir müssen mal was wissen, wann wir spielen.
Ja. So.
So.
Und jetzt kommen wir zu den Großen.
Jetzt kommen wir zum Vorbild.
Es sind ja nun mal Playoffs.
Ja.
So, es waren jetzt die Divisional Rounds, waren jetzt am Wochenende und es waren vier. Oh, Spiele, eins davon, was nicht ganz so hochkarätig war, aber drei, die hatten das aber in sich, mein lieber Mann Scholli.
Also wir haben ja, glaube ich, nur 50-50 richtig gehabt, ne?
Ja, also meine Hoffnungen haben sich leider zerschlagen, was zwei also, Teams angeht.
Da muss man, fangen wir mal an mit dem Samstagabendspiel, die Broncos gegen die Bills. Du hast es gesagt, die Broncos waren bei euch in der, also wenn ich als Buccaneers, da sieht bei euch in der Gruppe mit drin und es war ja eigentlich
die Broncos
sind nicht in der
die Panthers waren.
Die Panthers waren es, ja.
Schon längst vorbei.
Ja, die sind ja längst vorbei. Ich wollte nur sagen, ihr hättet ja den Spot haben können.
Nee, nicht bei den Broncos. Die Broncos sind ja AFC. Die sind ja keine NFC.
Ja, wir hätten, mal, das erzähl ich noch
schon, ja, du erzählst da einen Quatsch. Ja. Mein lieber Mann Scholli.
Ist ja furchtbar.
Kommt davon, wenn du kein Team hast, was du so wirklich supportest, sondern immer noch auf deinem Gronk-Trip bist.
Vielleicht wird er
noch announced. Den habe ich aber auch gesehen. Weil der wird noch announced. Nee, wir haben jetzt ja mit Tim Sauerland einen Tight End.
Brauchst du noch einen zweiten? Er muss ja auch mal Luft haben.
Ja, das stimmt. Hat der Gronk noch Luft? Ich weiß es nicht. auf jeden Fall haben gespielt die, wo sind wir jetzt beim
Broncos,
Samstag?
Broncos gegen Bills.
Broncos gegen Bills. Das war natürlich ein Hochkaräter. Broncos Number One Seed hatten ja das Freilos in der ersten Runde. Und dann haben wir
Aha.
Das ist ja
interessant. Süß. Wo kommt denn jetzt die Musik her?
Wo kommt denn die Musik her? Ich baue mir eine Höhle. Das ist ja geil. Wir schneiden hier nichts raus, ja, übrigens.
Also ich weiß es noch nicht, wo die Musik herkommt.
Mein Nachwuchs ist auch noch gar nicht da.
Ja, ja. Da können wir schon, also hier läuft nichts. Ist irgendwie. Aha.
Ist ja süß. So.
Das ist deine Uhr, ist das?
Meine Uhr? Das ist ja geil. Was macht denn meine Uhr für einen Quatsch?
Ja, und wie kriegst du es wieder raus?
So.
Ja, hör mal. Was machst du denn da? Alles live in Farbe. Merkt ihr? Hier ist wirklich Power. So, jetzt.
Das ist ja lustig.
Jetzt musst du mir mal erklären, warum du die Musik auf der Uhr hast, ne?
Das weiß ich. Also ich baue mir eine Höhle. Ich weiß, dass das meine Tochter früher gerne gehört hat. Aber, genau. Das ist aber geil. Ja, also ich baue mir eine Höhle. Ist ein schönes Lied für eure Kinder. So, ja, wir waren stehen geblieben, ja, bei den Broncos gegen die Buffalo Bills. Das hat ja jeder, dem Josh Allen, ja, sagen wir mal so, man hätte es ihm gegönnt, wenn jetzt schon kein Patrick Mahomes da ist, an dem er scheitern kann.
Wenn man die letzten Jahre, also die letzten 5 Jahre anschaut, hat er halt entweder gegen die Super Bowl-Leute verloren. Also Patrick Mahomes ist 4-mal drin gewesen, gegen die er verloren hat. Ein Jahr hat er, ich glaube vor 3 Jahren war es mal nicht gegen Patrick Mahomes, aber sonst in irgendwelchen Divisional Rounds oder zwischendurch haben sie immer verloren gegen Patrick Mahomes. Und alle haben gesagt, jetzt ist das Jahr von Josh Allen und den Buffalo Bills, die ja auch endlich mal gewinnen können, muss man ja auch dazu sagen. Ja, ein spannendes Spiel, muss man ehrlich sagen.
Mega spannend. Es ging auch in die Verlängerung.
Ja.
Es war wirklich, wirklich spannend. Also auch wieder Werbung für den Football. Es war wirklich großes Kino, was da gezeigt wurde. Also verdientes Playoff-Spiel, ja, von beiden, muss man ja nur mal sagen. Und letztendlich hat dann Josh Allen tatsächlich noch eine Interception geworfen in der Verlängerung und auf dem folgenden Drive haben die Broncos dann das Field Goal zum Sieg geschossen.
Was auch wieder eine Frage ist mit den, ne, was ist eine Interception, was ist ein Catch? Das ist ja auch jetzt am Wochenende
das häufige gewesen. Ja, das war ganz schwierig.
Interessanterweise beim Spiel gestern wurde genau andersrum geruled auf dem Field. Also da haben die Schiedsrichter genau diese, oder eine sehr ähnliche Szene gehabt und haben genau andersrum entschieden.
Ja. Also es ging um einen weiten Pass von Josh Allen weit in die Field Goal Range rein. Also damit hätten sie das Spiel gewonnen, wenn sie dann, also hätten sie definitiv ein Field Goal gemacht. Und der Receiver fängt den Ball oder man weiß es noch nicht, ob er ihn so gefangen hat. Es geht Receiver und Back gehen da hoch und es sah zuerst so aus, als ob der Receiver den Ball hat und dann landen beide so in so einem Knäuel eigentlich und dann wird sich da rausgerollt und beim Rausrollen hat dann eben der Denver Bronco den Ball in der Hand auf einmal. Und dann ist halt die Frage, wer hatte zu welchem Zeitpunkt Kontrolle über den Ball? Hat der Receiver Kontrolle über den Ball? Wenn er landet, dann ist es ein Complete Pass. Hat er da noch nicht so die Kontrolle, dann darf der andere auch noch zugreifen und dann ist es halt eine Interception oder es ist eine sehr, sehr schwierige Situation. Ich habe mir auch die diversen Wiederholungen dazu angeguckt und ich sage auch, er hatte noch keine Kontrolle über den Ball, als er auf den Boden aufschlug. So, und dann, wenn der Ball dann nicht den Boden berührt, dann würde es ja zum Incomplete Pass werden. Hat er nicht, sondern er lag so auf ihm und er hat da so, die Amerikaner sagen dann, der wobbelte so. Und dann hat ihm halt der Defender das Ding halt noch rausgerissen quasi oder vom Brustkorb genommen, wie auch immer. Für mich eine richtige Entscheidung, auch wenn sie mir selber wehtut. Ich hasse die Broncos.
Sehr, sehr kontrovers. Wie gesagt, das Netz zerreißt sich, weil es gestern auch eine ähnliche Szene gab bei dem letzten Spiel in den Divisional Rounds. Ich hätte auch die Bills, gerade wegen meinem Namensvetter, mir gewünscht, dass sie weiterkommen und auch für ihn. Er hat ja danach auch die Pressekonferenz gehalten, hat er auch dann unter Tränen. Die Fragen beantwortet. Ja, ich finde es schade. Also, jetzt den Bills echt gegönnt. Gerade Josh Allen, wie gesagt, ich hatte ihn ja auch als Fantasy-Quarterback bei mir drin, hat da ordentlich performt, hat ordentlich Punkte die ganze Saison weg. Ja, klar, hat er ein, zwei Ausreißer gehabt. Aber dennoch man hätte es den Bills mal gegönnt.
Absolut. Und auch dem Spielverlauf, also es war wirklich eine super enge Sache. Also, ja, wie gesagt, fängt er das Ding, ist down by contact, dann gewinnen die Bills das und so hatten die Broncos dann nochmal die Gelegenheit. Wobei man dann natürlich auch sagen muss, der große Wermutstropfen der Broncos,
Bo Nix verletzt sich im vorletzten Drive.
Verletzt sich, also bricht sich den Knöchel und muss jetzt operiert werden. Ist wohl nichts mit Super Bowl, sage ich dazu.
Ist Season-Ending Injury.
Bo Nix mit Super Bowl. Ja. Also, Wahnsinn, jetzt kommt der Backup da zum Tragen und jetzt stehst du dann im AFC Championship Finale und musst dann mit deinem Backup auskommen. Jetzt hast du zwei Möglichkeiten, entweder das Ding geht tierisch in die Hose oder du hast einen Backup, der natürlich motiviert ist bis in die letzte Haarspitze und fängt dann da an, richtig zu performen und steigert mal eben kurz seinen Marktwert um ein paar Millionen. Also an der Motivation soll es nicht scheitern, es ist wirklich eine Frage des Könnens jetzt und wie passt er dann wirklich in das Play-Schema da rein. Das ist eine große Aufgabe jetzt für die Broncos. Die haben mit ihrem Headcoach einen super erfahrenen Menschen da am Start und das können die hinkriegen. Sie haben eine bärenstarke Defense. Ich persönlich glaube aber, dass sie gegen die Patriots verlieren werden.
Ja, also die Broncos.
Das sage ich jetzt übrigens nur, weil ich beim letzten Mal gesagt habe, ich glaube, die Bills gewinnen. Und in der Hoffnung ist, dass die Broncos verlieren. Nein, ich glaube es. Also jetzt kommen wir zu dem anderen Spiel, die Patriots. Die haben dann gestern gespielt, also am Sonntag gespielt, hatten dann in einer Schneeschlacht quasi. Also es wurde immer mehr
mit dem Schnee. Es wurde immer mehr Schnee. Ja, ja. Am Anfang war es noch so ein bisschen Regen und man hatte dann die einzelnen Flocken gesehen, aber es wurde dann doch eher.
Ja. Es sah aus wie ein schlechtes Fernsehbild aus den 80ern, aber es war halt, der Schnee war halt tatsächlich live vor Ort im Gillette Stadium. Und was soll man sagen? Die es war ein Spiel gegen die Houston Texans, ja. Wo man sagen muss, es war von Turnovers geprägt. Es gab 4 Interceptions in der ersten Halbzeit, die CJ Stroud geworfen hat.
Wildes Spiel.
Und ich glaube, es gab 2 Fumbles von Drake May seitens der Patriots. Aus diesen 4 Interceptions, die Patriots da abgefangen haben, konnten sie nur einmal tatsächlich Punkte rausholen. Und das direkt mit einem Pick 6. Also ein wildes Spiel. Wirklich ein wildes Spiel. Also eine sehr schlechte Quarterback-Leistung von
CJ Stroud, muss ich sagen. Du hast gesagt, dass CJ Stroud wirklich überhaupt nicht da.
Nee.
Also wilde Bälle auch unter Bedrängnis, anstatt sich zu fummeln zu lassen. Und klar, verlierst du Yards. Wirft er das Ding einfach raus, hoch in die Mitte, dass natürlich kein Spieler von ihm da ist, ist natürlich klar. Also da stehen auch die letzten von den Patriots und kannst nicht machen. Du kannst das einfach nicht, dann kassier den Sack, auch wenn es dann, weiß ich nicht, 12 Yards vor deiner eigenen Endzone ist.
Oder schmeißt ihn zur Seite weg.
Irgendwas, so, aber nicht blind nach vorne, nach oben. Und da muss man ehrlich sagen, mit den Fehlern.
Nein, haben es nicht verdient.
Also sie haben es
nicht verdient zu gewinnen. Keine Frage, also es waren auch Fehler auf Patriots-Seite, wie gesagt, die haben auch gefummelt viel. Aber letztendlich, wenn du so viele Fehler machst, dann kannst du das Spiel eigentlich nicht gewinnen. Das geht nicht.
Was schade ist, natürlich für die Texans eine bockstarke Defense gespielt, die ganze Saison auch. Und auch in dem Spiel, also die Defense hat
ihn
so auf den Arsch gerettet, dass da nicht was deutlich Höheres rausgekommen ist.
Ja, wie gesagt, nur einmal punkten können hätten.
Ne? Und, sie, ne? Und dann hast du wirklich einen Quarterback, der einen schwarzen Tag hat, der das Ding überall hinschmeißt, nur nicht zu seinen eigenen Leuten.
Ja. Wurde in der zweiten Halbzeit ein bisschen besser. Da hat er zumindest keine Interception mehr geworfen. Aber das war alles nichts. Also das ist, hatten die Patriots keinen Gegner, muss man leider so sagen. Und man mag jetzt von den Patriots sagen, was man will. Und ich habe auch gesagt, die hatten während der Saison nicht die überstarken Gegner. Ja, also da hatten wir auch schon mal drüber gesprochen, der Strength of Schedule, der war nun wirklich nicht so stark. Und jetzt auch wieder, ne? Jetzt hatten sie mit den Texans nun auch nicht den starken Gegner. Die hatten davor die Chargers, das war auch kein starker Gegner zu dem Zeitpunkt. Und jetzt, böse Zungen behaupten, jetzt kommen sie nach Mile High, nach Denver und spielen gegen ein Team ohne den ersten Quarterback. So.
Skript, dass die New England Patriots gewinnen?
Naja, gescriptet, dazu muss noch viel passieren, weil kommen wir zur NFC. In der NFC gab es einmal die Begegnung der Seahawks gegen die 49ers, was die Seahawks einläuteten mit dem Kickoff-Return-Touchdown.
Ja, wilde Geschichte. Also, wie er da frei durchläuft, das ist der
fast
Hammer.
Fast untouched, ne? Ja,
und, also krass. Da muss man, da sind alle, glaube ich, aus den Wolken gefallen. Ne? Ein Kick-Off-Return-Touchdown sieht man auch nicht so häufig.
Ja, mit dem ersten
Kick-Off. Mit dem ersten Kick-Off, ne? Ja, genau. Und
also ich muss auch sagen, verrückt. Und dann hast du, bist du in Seattle, wo die Crowd eh schon crazy ist. Und dann machst du das und dann hast du dieses Momentum, wo du sagst, immer Shift of Momentum, das ist so wichtig. Du, die Seahawks hatten das Momentum von der ersten Sekunde an. Und das haben die auch das ganze Spiel übergetragen. Von den 49ers kam wirklich nichts. Also auch bärenstarke Defense von den Seahawks, keine Frage. Aber da gab es kein, sie hatten kein Rezept gegen die Seahawks, die 49ers.
Deswegen auch nicht umsonst 41-6 gewonnen.
Ja.
Also
verdient. Also
verdient gewonnen, die Seahawks verdient. Bockstark, also jetzt dann auch in dem Bereich in Divisionals drin. Da muss man echt gucken. Wir hatten ja auch darüber gesprochen, dass die Seahawks ins Finale, ins Super Bowl kommen könnten, ne, vom Performance her. Ja, ja, also mit der Leistung.
Ist drin, wobei man auch sagen muss, bei den 49ers, dass sie überhaupt so weit gekommen sind mit ihrem Verletzungspech. Jetzt hat sich ja im Spiel davor George Kittle im ersten Quarter schon verletzt. Die haben einige Leistungsträger, die nicht dabei sind. Und dafür schon so weit zu kommen, dass sie das Spiel davor schon gewonnen hatten, war auch schon eine reife Leistung. Und da sind sie jetzt einfach, da war jetzt einfach der Weg zu Ende, weil die Seahawks waren einfach zu stark. Das ging einfach nicht. So, und das andere Spiel, gestern Nacht, die Bears hatten die LA Rams zu Gast. Ja. Und es ging wieder in die Overtime.
Ja, es ist. Also, man muss ehrlich sagen, wir hatten auch schon darüber gesprochen, dass die NFL dieses Jahr echt ausgeglichen ist.
Ja.
Und gerade so Overtime-Spiele zeigen halt auch, dass sich beide Teams nichts geben. Und ja, man muss einfach in die Overtime gehen, um einen glücklichen Sieger zu finden. Und wir haben, glaube ich, auf die Bears getippt letzte Woche.
Ja, du hattest auf jeden Fall die Bears. Also ich hätte auch die Bears favorisiert, weil sie zu Hause spielen, auch im Kalten, was den Jungs aus L.A. auch nicht so aus ihrem SoFi Dome da zugute kommt. Und es wurde halt auch spannend und der letzte Touchdown, also die Bears lagen dann zurück mit 17-10, glaube ich. Ich weiß nicht, hast du das gesehen, diesen Pass, den er da geworfen hat, der Caleb Williams. Es war noch, weiß nicht, war viertes Down, ein paar Sekunden nur noch zu spielen, also wirklich letzter Spielzug und dann nimmt er den Pass, dann kriegt er den Snap und läuft erstmal 20 Yards zurück, um dann quasi im Rückwärtslaufen nach vorne in die Endzone zu passen, Touchdown. Ja. Also, ich weiß nicht, hat er auch die Defense auf dem falschen Fuß erwischt und dann war es halt ein Unentschieden, aber in der Overtime haben es dann die Rams halt für sich entschieden.
Ja, aber wie gesagt, da war die Situation ähnlich, eine ähnliche wie beim ersten Spiel. Da wurde es halt anders geruled auf dem Field.
Ja.
Aber gut, es ist jetzt so, die Bears sind raus, die LA Rams sind drinnen und
Müssen nach Seattle. Also ein Spiel im Mile High, die Broncos gegen die Patriots und das andere in Seattle im Hexenkessel, muss man ja nun sagen. Die empfangen dann die LA Rams. So, und jetzt tippen wir mal. Wer kommt denn in den Super Bowl?
Ja, wir haben auch schon drüber überlegt, ne? Aber ich glaube, es wird ein blau-blaues Finale.
Meinst du? Also Patriots gegen die Rams?
Patriots gegen die Seahawks.
Ja, die Seahawks sind beide blau, ne?
Ja.
Die Rams sind blau und also es tut mir, ja, ich glaube auch. Ich glaube auch, dass es die Seahawks gegen die Patriots werden. Die Seahawks zu Hause irrsinnig stark mit dem 12. Mann, dem berühmt-berüchtigten, im Rücken. Wobei ich die Rams nie abschreiben würde.
Die können's.
Mit ihrem Coaching-Mastermind, aber ich glaube, das werden die Emotionen und das Momentum des Heimrechts für Seattle entscheiden. Und umgekehrt glaube ich nicht, dass das Momentum beziehungsweise dass das Heimrecht den Broncos ausreicht mit dem verletzten Quarterback. Das sitzt tief. Ja, ist es eine Frage, wenn sie den mit einbauen, Sean Payton da als Coach, der hat schon ganz, ganz andere Dinge gedreht und hingekriegt. Kann sein, du hast einen motivierten jungen Quarterback. Wenn die Broncos ins Finale kommen, dann können die Broncos das Finale auch gewinnen. Ja,
da bin ich bei dir. Wenn die Broncos reinkommen sollten, dann sind sie auf jeden Fall der Favorit fürs Finale.
Kein toller Super Bowl für mich. Nein, also ich glaube auch, dass es tatsächlich.
Muss ins Fresskoma gehen.
Ja.
Ich wecke dich dann, dann zur Halftime-Show.
Halftime-Show ist hier Bad Bunny. Immer weiß ich gar nicht, ob ich den sehen will.
Die Frage ist ja immer noch, ne? Es gibt ja immer noch Gerüchte, dass das getauscht wird und sowas, ne? weil er von Eis festgehalten wird.
Ja, gucken wir mal. Nee, bin ich mal gespannt. Also ich tippe auch auf Seahawks gegen die Patriots tatsächlich. Ja. Patriots aber auch nur aufgrund der Bo-Nix-Situation. Ansonsten hätte ich tatsächlich die Broncos im Finale gesehen. Und wie gesagt, wenn der Quarterback performt, das ist seine Chance. Gab es schon mal, ich erinnere an Tom Brady, der damals von Drew Bledsoe, gut, das war nicht in den Playoffs, aber der damals von Drew Bledsoe übernommen hat. Drew Bledsoe hat nie wieder gespielt für die Patriots. Ja. Also von daher kann es passieren, muss aber nicht. Wir werden sehen. Es bleibt spannend.
The fire is back.